22 Börse People. It's now in season 2. Presented by Baader Bank. Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baader Bank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter und dann in der Folge dritter Gast sind ja das Vater-Sohn-Gespann. Diesmal Gast 3, der Sohn. Tobias Demel, Regisseur der HBO-Miniserie Gaming Wall Street. Herzlich willkommen, Tobias, hier bei mir im Studio.
Dankeschön.
Ich freue mich da wirklich sehr, Vater-Sohn-Gespann. Ich habe es erzählt zuerst, dein Vater, der Max Demel war da. Wir kennen uns ewig. Er hat den Öko-Invest-Verlag aufgebaut. Ich hatte in der Staffel 1 Mike Lilacher, Larissa Gravitz, Vater-Tochter, jetzt Vater-Sohn. Bei Max, bei deinem Vater tut sich einiges. Er ist in einer Übergabesituation seiner Firma. Ich schieß dich gleich an. Warum übernimmst nicht du?
Also bis vor, würde ich sagen, circa 2-3 Jahren hat mich die ganze Börsegeschichte überhaupt nicht interessiert. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich vielleicht 15 oder 16 war, hat der Papa gesagt, ja, wäre das nicht toll, könntest da anfangen, bla bla bla. Und ich habe damals schon viel Kunst gemacht, digitale Kunst. Also ich habe in Österreich damals als Grafikdesigner begonnen, als 3D-Artist. Und ich habe gesagt, Papa, das interessiert mich überhaupt nicht, diese ganze Börse-Geschichte und was da im Öko-Invest drinnen steht und sowas.
Und was für komische Schriften hast du,
gell? Ja, so ganz klein gedruckt und die ganzen Graphen von verschiedenen Kursen. Und ich hatte damals überhaupt keinen Zugriff dafür, mental, ja.
Jetzt bringe ich das hinter mich mal.
GameStop. Remember when you couldn't stop hearing about GameStop? Thanks to a bunch of nerds on Reddit, its stock price raised to heights no one could have
ever. Im Hintergrund läuft der Trailer von Gaming Wall Street und ich hatte natürlich noch nie einen Regisseur einer HBO-Serie da. Ich gehe nochmal kurz zurück zum Trailer.
More about a middle finger to the hedge funds.
There's this opportunity here to bet against what all the hedge funds did.
Finally, the underdogs had the upper hand.
Die Underdogs had the upper hand. Das ist, glaube ich, jetzt ein nicht geplantes Ende, aber ich klappe jetzt mal meinen Rechner zu. Gaming Wall Street. Ja, du hast jetzt in deinem Lebenslauf jetzt gar nicht so viele Börsebezüge gehabt. Über den Papa mal gesprochen. Wieso ist dann das Thema geworden? Was hat dich da inspiriert und wie ist das überhaupt gelungen, dass man der HBO dafür gewinnt?
Ja, ganz lange Geschichte eigentlich, aber die Arbeit von Papa war für mich immer was ich... wo ich keinen Zugriff dazu hatte, mental. Und ich habe mir immer gedacht, bin ich zu dumm dafür oder ist es einfach zu langweilig oder habe ich einfach kein bestimmtes Interesse oder keinen Bezug darauf. Und während der Pandemie dann war das zum ersten Mal wirklich der Moment, wo ich mich ein bisschen in die Materie vertieft hatte, weil ich einfach Zeit hatte mit der Pandemie. Und ich habe damals schon eine große Faszination an Finanzbetrug gehabt. Ich kenne alle Dokus in den USA, die irgendwie über Finanzbetrug sind. Ich habe mir alle angeschaut. Ich habe einen Großteil der Wikipedia-Seite über sozusagen Creative Accounting geschrieben, also das kreative Buchhalten, wo halt viel Betrug drinnen steckt oder so quasi Betrug. Und ich fand das Thema total faszinierend. Und das war mein Zugriff zu dieser ganzen Aktienwelt, wo ich dann merke, aha, das, was der Papa macht, ist eigentlich ganz interessant. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, so funktioniert das, das bedeuten diese ganzen Kurse und so. Und ich habe dann zufällig auf meiner Reise in die Aktienwelt hinein diese Online-Reddit-Community gefunden, Wall Street Bets. Und für die Zuhörer, wo das kein Begriff ist, Wall Street Bets ist so ein verrücktes Forum online, wo sich die Leute gegenseitig die ganze Zeit beschimpfen und unglaublich verrückte Wetten eingehen am Aktienmarkt.
Also so wie auf Twitter, wenn es um Politik geht, ne?
So in der Richtung, aber noch viel schlimmer, weil du setzt dann dein eigenes Geld ein und du kaufst dir irgendwelche Aktien, die dir irgendjemand empfohlen hat. Und oftmals sind das also total ethisch, ökologisch null dort. Rüstungsaktien, Ölaktien, Atomaktien, was auch immer. Einfach um einen bestimmten schnellen Gewinn erzielen zu können. Und oftmals geht es natürlich nach hinten los und die Leute verlieren enorm viel Geld. Und ich habe das so lustig gefunden. Ich war da bis um 3 in der Früh im Bett und habe mich da schlapp gelacht am Handy, einfach durch diese ganzen Sachen durchzuscrollen. Und ich war damals schon, also ich habe eine Filmfirma seit 11 Jahren in den USA, und habe mir gedacht, das wäre doch eine coole Doku über diese komische Subkultur, wo alle anderen Leute, wie jetzt der Papa zum Beispiel, Investitionen sehr seriös nehmen, viel drüber nachdenken. Und da gibt es diese kleine Gruppe, die einfach nur Blödsinn treibt. Ja. Und ich habe mir gedacht, das wäre eine super Doku über eine ganz kleine Subkultur, die niemand kennt.
Der Papa war ja auch immer ein bisschen ein aktivistischer Investor. Das hat vielleicht schon ein bisschen Inspiration reingebracht, oder? Dass man nicht alles so nimmt und nur liest, sondern sich auch engagiert und mittut, oder?
Genau. Und das war eine ganz interessante Parallele, die ich für viele Jahre nicht wirklich verstanden habe. Aber für die Zuhörer, die schon Episode 2 gehört haben, dieser Steyr.
Ich hoffe alle, ne?
Ja, das natürlich, genau. diese Transaktion mit Steyr, wo der Papa das halt organisiert hat mit diesen anderen Studenten gemeinsam, jeweils eine Aktie pro Person und die komplette Richtung von Steyr damit verändert haben. Also in seiner Episode hat er das nicht wirklich ordentlich angeschnitten, aber er hat das in seinem kleinen Buch Widerspruch zu Protokoll sehr gut dargestellt. Ich habe das halt vor ein paar Jahren gelesen, habe mir gedacht, boah, ich habe keine Ahnung, wer da direkt nebenan in meiner Wohnung sitzt, weil die Zukunft der Firma Steyr wurde dadurch permanent verändert. Die haben da diese in der Aktionärsversammlung das in einen riesen Affenstall verwandelt, wo sie einfach dauernd den Vorstand gefragt haben, warum verkauft ihr Panzer an eine Diktatur, die mit diesen Panzern ihre eigenen Zivilisten abschießt. Und die Steyr-Vorstände mussten sich dann halt irgendwie das Publik dazu Stellung nehmen. Und die ganzen Journalisten, die so oder so dort waren, weil es halt eine Hauptversammlung war, hatten halt am nächsten Tag diese ganzen Berichte in der Zeitung von wegen Steyr verkauft an einen Diktator. Und Steyr war teilweise besessen von der österreichischen Regierung. Dadurch wurde Österreich indirekt zum Waffenhändler an eine Partei, wo man eigentlich nichts weiter verkaufen sollte. Und der Deal ist dadurch explodiert. Die Panzer sind für 30 Jahre zu Schrott verrostet in irgendeinem Lagerhaus. Und die Zukunft wurde dadurch permanent verändert. Und mich hat das halt als sowohl als rebelliöser Jugendlicher wie auch dann als junger Erwachsener, wo ich halt mehr und mehr über die Welt verstanden habe, immer gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool. Du steckst dein Geld hin, wo du denkst, dass du was verändern kannst. Und du benutzt halt deine kleine Stimme mit deinem kleinen Investitionen, um die Welt zu verändern.
Also Impact, ne?
Genau.
Ja. Und das kommen wir dann später noch dazu. Du bist in Manhattan, hast Prodigium Pictures gegründet, vor 11 Jahren, wie du gesagt hast, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Und wie kommt man dann an HBO ran? Ich oute mich ja gerne als Serienjunkie, wenn ich jetzt, ich habe es natürlich gegoogelt, aber Six Feet Under, Sopranos, um Gottes Willen, The Wire, Game of Thrones, das sind Hall of Fame-Serien, ja. Wie kommt man an die Leute ran, bitte?
Ja, Hollywood kannst du dir so vorstellen, das ist ein für alle Leute, die im Aktienmarkt sind, das ist extrem viel Supply und ganz wenig Demand. Und du hast einfach urviel Angebot, urviele Produzenten und kleine Studios, die irgendwas anbieten wollen und dann ganz, ganz wenige Käufer, die halt wirklich auf großer Skala was machen können. HBO war für uns sozusagen der Goldstandard, wo wir gerne hin wollten mit unserer Doku. Und wir hatten halt das Glück, dass wir 11 Jahre lang viel gelernt haben über wie die Industrie funktioniert, wie man verkauft, wie man sich in einem Meeting zurechtfindet. Und wir haben dann halt 2 sehr gute strategische Partnerschaften eingegangen für diese Doku mit Biltmore Films. Das sind 2 Wall Street-Typen, die haben 2016 eine super Doku gemacht, die heißt Betting on Zero. Da geht es um einen Leerverkauf von Bill Ackman gegen Herbalife, das Pyramidenschema und also ja eine extrem schlechte MLM-Firma. Und ich habe die Doku damals gesehen, habe mir gedacht, das ist eine super Doku, habe die angeschrieben, habe für ein Jahr nichts zurückgehört. Ein Jahr später kriege ich eine E-Mail, hey, ja, wir haben dein E-Mail gefunden, treffen wir uns doch mal in New York. Und dann, wie wir dann halt begonnen haben mit unserer Doku, habe ich mir gedacht, hey, die könnte ich wieder anhauen und vielleicht wollen die mitmachen. Und wir haben dann halt eine Partnerschaft gemacht, Partnerschaft zwischen uns zwei als Biltmore und Prodigium und haben dann die Doku gemeinsam gemacht. Weil was wir als Firma und was ich als Regisseur gefunden habe, war die ganze Retail-Geschichte, diese Privatinvestoren, aber die ganze Wall Street-Seite von den Leuten, die in den großen Glastürmen drin sitzen und diese riesigen Transaktionen machen, da hatte ich keinen Zugang. Und die Biltmore-Leute, der eine, John Fichthorn, der ist seit 20 Jahren Leerverkäufer, der kennt alle auf der Straße, on the street sozusagen. Und das war halt der perfekte Zugang zu den Charakteren. Und wenn man sich dann die Show anschaut, Gaming Wall Street, Episode 1 ist großteils, was wir Zugang hatten und Episode 2 ist, was Biltmore dann an Bord gebracht hat. Und gemeinsam haben wir dann einen Teaser gemacht. Und normalerweise in der Doku-Branche macht man so ganz kleine Teaser, so mal schnell und versucht dann halt zu verkaufen. Und wir waren so qualitätsaffin und haben einfach gesagt, der muss super sein, haben 2,5 Monate dran rumgeschnitten und sind damit dann an eine andere Firma, die heißt Gunpowder and Sky. Und das kann man sich dann so vorstellen, das ist so eine Art Nahrungskette. Mhm. Und je weiter du raufkommst, desto besser ist deine Chance, auf die nächste Ebene zu kommen. Und Gunpowder and Sky ist natürlich 5, 6 Ebenen über uns gewesen. Und die hatten einen direkten Deal mit HBO, wo sie sagen, wenn wir eine Serie annehmen oder eine Dokumentation, müssen wir die an HBO herzeigen und sagen, wollt ihr einsteigen oder nicht. Und die haben gesagt, das wird nie passieren, das ist überhaupt nicht, was HBO mag, das ist nicht ihre Demografie, das ist nicht die, die spezialisieren sich nicht auf Finanzthemen, aber wir müssen es ihnen so oder so zeigen. Und wir hatten dann einfach Glück, dass die Leute bei HBO gesagt haben, hey, da habt ihr eine Serie über ein bestimmtes Thema, GameStop in dem Fall, und die hatten schon 2 andere Doku-Teams, Doku-Firmen, die haben den Pitch gemacht und gesagt, hey, wir haben eine GameStop-Serie, wollt ihr die haben?
Wollte ich dich nämlich fragen, ob es da nicht FOMO auch gibt, um Gottes Willen, ich bin an einem Thema dran, bin tief drin, ja, und wenn da wer anderer kommt, weil das war ja doch das heißeste Thema im Kapitalmarkt eine Zeit lang, dass da eine koordinierte Truppe von Freaks irgendwie und Nerds irgendwie die Hedgefonds in die Pleite treiben will, ne?
Genau, und da haben sich halt 8 verschiedene Doku-Teams auf dieses Thema gestürzt. Wir waren die ersten oder zweiten und wir waren die ganze Zeit sozusagen im Geheimen, Stealth-Modus. Okay. Alle anderen haben es groß angekündigt in den verschiedenen Nachrichten. Ja, wir machen jetzt eine GameStop-Show. Aber die haben es dann auf HBO gepitcht und HBO hat beide Pitches abgelehnt. Und wir waren der dritte Pitch und die haben gesagt, da ist was Besonderes. Das ist ein komplett anderer Blickwinkel. Und eine der Sachen, die ich damals in meinem Regie-Statement an HBO geschickt habe, war halt die Geschichte von meinem Papa, wie er damals als Jugendlicher oder als Student diese Investitionen, Aktivismus betrieben hat und wie dieser Aktivismus dann sich auf mich niedergeschlagen hat und ich dann die Interesse hatte. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum HBO dann gesagt hat, das ist was anderes, da sind wir dabei.
Und der Papa hat mir erzählt, er hat es nicht einmal noch gesehen, oder? Darf ich das als Vorwurf bringen jetzt vielleicht? Ja, nein, aber wann wird es das zu sehen geben in Europa? Oder beziehungsweise ich fange mal früher an. Es ist in den USA gesendet worden und ich glaube, es war ein schöner Erfolg, oder?
Genau.
Wie bist du zufrieden und wann bringst du es nach Europa?
Ja, das ist eine super Frage. Also in den USA hat es sehr gut funktioniert. Es ist unmöglich zu wissen, wie viele Leute sich das angeschaut haben, weil HBO, Netflix, Hulu, die geben dir nie die Einspielergebnisse. Aber sie haben gesagt, dass es zu ihren, denen hat es gefreut, das war recht gut, das haben sie uns so gesagt. Und wann es in Europa zu sehen wird, weiß ich nicht. Und das ist einer der Gründe, warum der Papa, der hat es schon erwähnt, er ist nicht sehr technologisch affin, konnte sich dadurch nicht anschauen. Ich werde es ihm jetzt nächste Woche im Urlaub auf einem VPN zeigen. Mhm. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wann es nach Europa kommt. HBO hat einen Deal mit Sky. Also normalerweise kommt es halt ein halbes Jahr später oder sowas dann durch Sky nach Europa. Und ich schätze mal, das wird bei uns ähnlich sein, aber es...
Halbes Jahr später heißt, wann genau ist es
gesendet worden? Also es war im März 2022 kam es raus. Also theoretisch soll es jetzt im September oder sowas vielleicht rauskommen. Aber HBO hat gerade einen riesigen Merger mit Discovery, also Sprichwort Aktienmarkt. Das ist ein Aktienmarkt, eine große Bewegung, das wurde jetzt alles übernommen und dadurch hast du halt viele interne Konflikte und Chaos und das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, bis es nach Europa kommt.
Hast du eigentlich das Wirecard-Thema und die Verfilmung genossen, auch die Verfilmung?
Ja, ich habe die Doku von Wirecard gesehen, ich fand das super interessant und Wirecard ist auch eine von diesen Stories, wo der Leerverkäufer einer der Hauptdarsteller ist sozusagen und in dem Fall halt Fahmi Qadir und zufälligerweise John Fichthorn, mit dem wir gemeinsam Gaming Wall Street produziert haben, war eigentlich der erste Leerverkäufer, der damals Privatforscher nach Indien ausgeschickt hat, um diese Story auseinanderzunehmen. Und lustigerweise war auch der erste, den die BaFin dann versucht hat zu verklagen, wegen seinem Leerverkaufs, also seine Darstellung und was er halt da publiziert hat durch die Financial Times.
Ist auch ein heikler Punkt, ja, wenn man dann Leerverkäufer spontan verklagen will und so. Na, ich finde das total spannend und freue mich sehr, deine Serie dann in Europa zu sehen. Warst du selbst eigentlich jemals Investor in Meme Stocks?
Ja, ich habe, das war mein Zugang zu dem Thema. Also ich habe Wall Street Bets gefunden und es gab halt so viele dumme Geschichten dort. Da waren
Leute, the Moon und so, solche
Sachen. To the Moon, also das ist alles erst gekommen, aber damals gab es schon so eine ganze Bewegung von Leuten, die einfach so viele schwachsinnige verschiedene Ideen hatten. Eine von diesen schwachsinnigen Ideen war GameStop. So der bankrotte Betrieb, der könnte man irgendwie hochjagen mit den ganzen Leerverkäufern, aber das war eine von 10 verschiedenen großen Ideen. Aber der, ich glaube, sobald die Leute gemerkt haben, hey, das ist irgendwie eine Möglichkeit, Rache auszuüben an einem großen amerikanischen Finanzsystem, das mich 2008 so geschädigt hat, da bin ich dabei. Und sobald dieser Aktivismusgedanke hineingekommen ist, ähnlich wie damals mein Papa, war das dann plötzlich so eine riesige Bewegung. Und ich habe zuerst rein investiert, einfach weil ich es lustig gefunden habe. Und dann, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe einen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, ich habe jetzt voll fett in GameStop und AMC rein investiert. Und er so, oh mein Gott, ja, geh sofort raus, das wird alles groß aufblasen und das wird alles auseinanderfallen. Und ich gesagt so, nein, Papa, du hast keine Ahnung, das ist ganz anders als wie bei den anderen Umweltaktien, das funktioniert ganz anders. Und ich meine, er hatte dann im Endeffekt recht, er hat gesagt, ich sollte bei $300 verkaufen. Ich habe gesagt, nein, ich gehe dann noch weiter, es geht in die Tausende rein. Und natürlich ist danach dann abgestürzt und nach wenigen Monaten dann wieder sehr weit hinausgeschnellt. Sein Timing wäre richtig gewesen, aber ich glaube, ich hätte diese Doku nie gemacht, wenn ich nicht die Aufregung wie dann auch das Elend gehabt hätte, wie ich den Aktienpreis ganz weit nach oben und ganz weit nach unten wieder verfolgt habe und dann mein eigenes Konto sich natürlich damit verändert hat.
Habe ich das jetzt richtig interpretiert, dass du mit Gewinn ausgestiegen bist, aber viel höhere Gewinne liegen lassen hast, oder?
Ganz genau, ja. Okay. Ich war einer von den Diamond Hands.
Darfst du nicht die Ronzen, sage ich dir als Alter. Hast du auch nicht gemacht. Ich habe dich gefragt. Also ich glaube, du hast wenn man deine Augen sieht, das seht ihr Hörerinnen da jetzt nicht. Mir taugt das immer so, wenn die Gäste dann so begeistert sind auch von dem, was sie erzählen. Und das ist sehr authentisch, was du da sagst. Bist du eigentlich an weiteren Dokus dran, die dem Thema irgendwie verwandt sind?
Ja.
Und noch eine Zusatzfrage, ich habe sie nicht gesehen, so wie dein Papa noch. Gibt's in der Doku am Ende auch irgendeine Art von Botschaft, die du als Regisseur mitgibst?
Ja, mit Gaming Wall Street war es uns sehr wichtig, den Zuschauern klar zu machen, wie der Aktienmarkt funktioniert. Weil viele Leute einfach nicht verstehen, wie der Aktienmarkt funktioniert. Ich bin einer davon oder ich war einer davon und es war sehr wichtig, sowohl für uns wie auch für HBO, das klar zu machen. Und dann aber gleichzeitig zu zeigen, dass der Aktienmarkt bestimmte Gefahren hat. Wenn man ein Risiko eingeht, kann es sein, dass man das Geld verliert. Und es war sehr wichtig für uns, dass der Zuschauer merkt, du hast eine Macht, den Markt und damit auch die Welt zu verändern, wie das der Fall war bei GameStop. Und es war ein sehr kleiner sozusagen Social Impact, wenn du nur eine bestimmte Computerspiele-Verkaufsfirma da irgendwie am Leben hältst. Aber zum Beispiel die ganzen AMC-Leute, ohne diese verrückte Sache, die da 2021 passiert ist, wäre AMC wahrscheinlich bankrott und dadurch hätten sie in den USA wahrscheinlich viel weniger Kinos. Und
Welt, die haben ja, glaube ich, auch eine tolle Kapitalerhöhung geschafft bei höherem Niveau, dann, was sie sonst nie geschafft hätten.
Ganz also, genau. Ja. Und es war aber gleichzeitig auch wichtig, dass der Zuschauer nicht dazu verleitet wird, sofort, jetzt mache ich schnell mal in Meme-Stocks investieren, sondern es war wichtig einfach für uns, das sehr balanciert weiterzugeben und dem Zuschauer dann zu sagen, der Aktienmarkt hat viele Probleme, unter anderem zum Beispiel dieser nackte Leerverkauf. Das war einer der Hauptthemen von Episode 2, wo es sowohl in den USA wie auch in Europa viel Korruption noch gibt. Cum-Ex als Stichwort ist eine ähnlich verwandte Thematik. Aber obwohl der Aktienmarkt viele Probleme hat, ist der Aktienmarkt einer der sehr wenigen Sachen, die ein normaler Bürger machen kann, um den eigenen finanzielle Sicherheit auszubauen. Und es war sehr wichtig für uns, das den Zuschauer weiterzugeben. Das ist sozusagen eine bittersüße Message sozusagen.
Bittersweet Symphonie.
Genau,
bittersweet, ja. Genau, würde ein Musiker sagen. Ich habe mal selber die Folgefrage mit dem Nachfragen nach der Botschaft abgestochen. Aktuelles Projekt im Filmbereich.
Genau, und zwar das aktuelle Projekt. Wir arbeiten jetzt an mehreren Projekten, die ähnlich sind, verwandt zu dem Thema, weil wir gemerkt haben, hey, wir sind echt gut in diesen Dokus und es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht und es war erfolgreich für uns, es war erfolgreich für HBO. Was machen wir als nächstes? Und wir arbeiten jetzt gerade an einer Doku über MF Global. Das ist eine amerikanische Firma, die ist bankrott gegangen und hat einen 1,6 Milliarden Dollar Verlust angemeldet, wo niemand wusste, wo das Geld hin ist. Und das ist eine Detektivgeschichte. Wo ist das Geld hin? Wer hat es gestohlen? Wer hat sich da bereichert? Und wie sind sie damit davongekommen?
Sind wir näher bei Wirecard als bei GameStop, ne?
Genau. Ja. Wirecard ist eins unserer übernächsten Themen. Das haben wir schon geplant. Wir haben da ganz viel Zugriff auf die ganzen Forscher, die da nach Indien gegangen sind, um diese ganzen Wirecard-Sachen auseinanderzunehmen und sagen, hoppla, da ist ja alles ein Riesenbetrug. Und wäre natürlich interessanter, den Jan Masalek zu jagen, wie auch Interpol eher schon lang probiert hat. Und ich glaube nicht, dass wir da mehr Erfolg haben, aber es wäre cool, auf seine Fähre irgendwie zu kommen.
Die Crowd kann da durchaus was schaffen, auch ja. Wie man es in amerikanischen Podcasts im Crime-Bereich manchmal sieht. Da werden Fälle gelöst, ne? Die durch die Crowd dann einfach.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Also es wäre möglich und wäre natürlich total aufregend, da irgendwie den Fall lösen zu können und den Masalek hinter Gitter zu bringen. Und dann arbeiten wir noch an einer Show über Tether, die den Crypto Stablecoin, also so ein stabiles, angeblich stabiles System, auf dem viel von der Kryptowährungswelt basiert, von dem wenige Leute kennen und das sich alles in den Bahamas und der Karibik abspielt, wo einfach diese skurrilen Charaktere rumsitzen und Milliarden an Geld verwalten mit extrem wenig Transparenz.
Und das bringt mich zum Stichwort C-Society, ausgesprochen SIE, Society Social Impact Entertainment. Das ist ja wieder, Social Impact ist ja auch etwas, was den Papa ausmacht, was du dann in der DNA hast irgendwie. Ja. Nur bist du halt der Entertainer. Ne? Und all die Projekte, die du jetzt erzählt hast, gehen doch in diese Richtung, nehme
ich
an. Ne?
Genau. Und zwar eine der Sachen, ich hatte so eine Art Lebenssinn-Krise, würde ich sagen. Wie ich 23 war, hatte ich so eine Nahtoderfahrung. Ich bin fast ertrunken. Oh. Und habe mir dann für 6 Monate überlegt, was ich mit meinem Leben machen sollte, weil ich bin halt, habe überlebt. Und habe gemerkt, diese ganze Filmsache ist irgendwie so sehr selbstsüchtig und sehr unproduktiv eigentlich für die Gesellschaft, weil ich mir nur selber irgendwie Ruhm und Reichtum und sonst was irgendwie aufhäufen wollte. Und habe halt gemerkt, das ist irgendwie eine nutzlose Art des Lebens. Ich sollte in eine andere Industrie reingehen, vielleicht Lehrer werden oder irgendwas beisteuern, vielleicht Wissenschaftler werden. Und habe dann aber gemerkt, dass es oftmals so Einzelfälle gab, wo Filme oder TV-Serien bestimmte Sachen verändert haben in der Welt. Und habe dann gesagt, wenn ich das weiterhin mache, diese ganze Filmsache, dann will ich echt sicher sein, dass da echter Impact ist, dass die, dass das nicht irgendwie nur so als Floskel oder mal schnell, ja, wird eh gut sein für die Gesellschaft, sondern wirklich, ich will den Beweis sehen, ich will die Wissenschaft sehen, ich will die Daten sehen. Und habe mich dann für 2 Jahre ganz, ganz tief in der Materie eingelesen. Und es ist eine leider sehr erforschte Gegend. Wie können Geschichten, Podcasts, Filme, TV-Serien die Welt verändern? Und habe ganz, ganz viel mit verschiedenen Leuten geredet, zum Beispiel Philip Zimbardo, der damals das Stanford Prison Experiment gemacht hat, oder Albert Bandura, auch so ein Rockstar-Psychologe, eben zufällig wieder in die Richtung von Papa rein mit Psychologie, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche wissenschaftlichen Beweis, um mich da weiterhin wohlzufühlen in der Gegend. Und eine der Resultate daraus war dann halt, einige Jahre später, wir haben dann ein Magazin gegründet, ähnlich wie der Papa. Also ich merke immer diese komischen Parallelen, alles unabsichtlich, ja. Aber dann merkst du halt, ach, der Apfel fällt echt nicht weit vom Stamm. Wir haben ein Magazin gegründet, das heißt Cinema of Change, das haben wir 2013 gegründet und das ist dann jetzt 2020, haben wir das umfunktioniert in eine SIE Society, also eine Art Gesellschaft wie National Geographic Society, wo wir uns mit der Produktions-, also der Producers Guild of America, das ist sozusagen die Produktionsversammlung der Produzenten in den USA, zusammengetan haben, um diesen Social Impact wirklich schön verbreiten zu können und die ganzen Informationen an Leute zu verbreiten, ähnlich wie ein Magazin. Mhm. Und es geht immer darum, wie kann man Informationen richtig an Leute weitergeben, damit sie es benutzen können. Eben in dem Fall, um Entertainment zu kreieren, das dann die Gesellschaft leicht verändern kann. Und es ist sehr wichtig, lustigerweise, dass der Papa das Wort benutzt hat als Propaganda, weil das ist eben die Thematik, das Problem, wenn du die Welt verändern willst mit Information, bist du dann Propagandist. Und wir haben uns ganz, ganz viel damit auseinandergesetzt. Und eine der wichtigen Sachen, die wir auch in Gaming Wall Street drin haben, ist, dass du dem Zuschauer viel Freiraum lassen musst, um sich entscheiden zu können, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Informationsgehalt konsumiert, was ist mein Fazit daraus? Wie will ich die Welt ändern oder meine eigene Welt ändern? Aber die Daten, also the proof is in the pudding, die Daten sind sehr einsichtlich für mich. Alles Entertainment hat einen bestimmten Impact, ist nur eine Frage, wie viel Impact.
Dein Papa hat mal gesagt, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Natürlich, aber gesagt, frag den Tobias doch nach Mexiko.
Ja, eine von den großen Sachen, die wir versucht haben zu verstehen während Cinema of Change damals noch, war, wo ist der Beweis, dass das echt alles passiert ist, dass das echt alles funktioniert hat, dass diese TV-Serien großen Einschlag hatten. Und eine berühmte Sache aus den USA ist zum Beispiel das Top Gun, der Film mit Tom Cruise, die Anmeldequote für Navy-Piloten extrem hoch in die Höhe getrieben hat. Und dann denkst du, ja, die Leute wollen halt wie Tom Cruise sein und das als Vorbild benutzen. Und ich habe dann zufällig gehört von diesem Typen in Mexiko, Miguel Sabido, den kennt niemand, keine Sau hat in den USA irgendeinen Bezug darauf. Und ich habe Monate gesucht nach irgendeinem Kontakt, den irgendwie zu kontaktieren. Und der Albert Bandura, der ist 94 gewesen, wie ich ihn getroffen habe, hat gesagt, ja, da ist eine E-Mail, kannst ihm da e-mailen. Ich bin schon seit 25 Jahren mit ihm befreundet. Und wir haben halt dieses große Projekt gemacht, wo der Miguel was produziert hat und der Albert das studiert hat. Und Albert Bandura ist echt, also neben Sigmund Freud und Piaget, einer der weltberühmtesten Psychologen ever. Und ich habe dann halt den Miguel Sabido kontaktiert und habe gesagt, hey, ich komm vorbei in Mexiko. Einfach nur mal zum Hallo sagen auf vom Weg nach von New York nach L.A. Und bin dann für 2,5 Tage bei ihm gewesen, habe ihn interviewt, habe ihn persönlich getroffen. Und der Miguel Sabido hat diese TV-Serien gemacht, damals in den 70er Jahren in Mexiko, damals über Erwachsenenbildung. Und Mexiko hatte das Problem, dass viele Leute ganz wenig Schulbildung hatten und sich danach geschämt haben, dass sie nicht schreiben können, dass sie nicht lesen können und konnten dadurch nie einen Beruf ergreifen, der irgendwie komplexer ist und besser bezahlt ist. Und das war ein riesiges Problem für das Land, dieses Stigma irgendwie zu lösen. Und der Miguel hat mehrere Telenovelas gemacht, wo es eben um Erwachsenenbildung ging, als eine von den Geschichten in der Telenovela. Und über circa ein Jahr hinweg ist diese Telenovela gelaufen und am Ende der Telenovela haben sie dann gesagt, wenn du das machen willst, was die Charaktere in der Show machen, da haben sich schon die Zuschauer in diese Charaktere verliebt und hatten ganz viel Bezug dazu, dann kannst du dich hier anmelden. Und das war halt alles in den 70er Jahren mit Schrift auf dem Bildschirm, da konntest nicht irgendwie online mal schnell schauen, wo ist so eine Erwachsenenbildungsstätte, sondern die Adressen waren dann halt in den Credits drinnen. Und am nächsten Tag haben sich so 200.000 Leute angemeldet und diese mexikanische Regierungseinrichtung für Erwachsenenbildung hat sich innerhalb von einem Jahr mehr als verdoppelt. Mhm. Und dieser Wachstum war so enorm, dass die das kaum schaffen konnten, das anzunehmen mit diesen ganzen neuen Leuten, die dieses Stigma überbrückt haben durch die Show. Und es ist halt ganz genau, der Beweis ist so präzise mit den Ausstrahlungsdaten und den Quoten von diesen Erwachsenenbildungsstätten. Und für mich war das einer der prägendsten Erlebnisse, den Miguel persönlich zu treffen, das ist auch in den 80er Jahren schon. Und einfach seine Geschichten direkt zu hören, wie er als Produzent riesigen Impact hatte. Und wir haben das halt dann versucht zu replizieren mit unserem SAI Society, dass wir dieses Wissen weitergeben und dass die Daten von Miguel Sabido zugänglicher machen für amerikanische und internationale Produzenten. Und bei Gaming Wall Street war das dann auch einer von unseren Hauptabsichten, dass wir einen Impact haben mit unserer Show. Und das war dann ganz interessant. Wir haben eine Grassroots-Organisation gegründet, die direkt mit der Show dann rauskam. Innerhalb von 3 Monaten waren es dann 90.000 Leute in den USA. Die haben dann eine Petition gemacht mit 70.000 Unterschriften. Das ging an die SEC, also so der Aktienübersicht in den USA. Und Gary Gensler und der höchste Ökonom von SEC hat sich mit unserem Team getroffen. Da gab es dann noch ein zweites Meeting, da waren dann 23 Leute von der SEC dort und 2 Wochen später haben sie dann angekündigt, dass sie grobe Änderungen an diesem Payment for Order Flow System machen, wo unsere Petition das halt kritisiert hat. Also der Impact war sozusagen direkt da auch, ja.
Das ist beeindruckend und wir sind ja irgendwie auch in einem Werdegang-Podcast. Ich moderiere das ja auch so an und Erwachsenenbildung ist mir ein wichtiges Anliegen, weil man natürlich auch mitbekommt, dass die Generation 30, 40, 50 jetzt von den Kindern abgehängt wird, wieder die sich über Tutorials oder sonst irgendetwas doch Bildung verschaffen, wo der Zugang verwehrt ist einfach dieser Generation. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du da nennst, Learnings aus deiner Karriere, wie immer habe ich halt Gäste, deren Karrieren schwer duplizierbar sind, weil du hast mutige Schritte, glaube ich, gesetzt, nach Amerika rüberzugehen und nicht den tollen Verlag von Papa zu übernehmen. Nein, ich meine das wirklich wertschätzend. Aber was sind deine Learnings oder hast du einen Tipp für junge Leute, wenn es darum geht, erste Steps zu machen?
Ja, ich glaube, es gibt viel schlechten Rat, den Leute weitergeben, so von wegen, mach das, was du liebst und das Geld wird von selber kommen. Das ist alles meiner Meinung nach voller Bullshit. In Wirklichkeit muss man sich extrem hart anstrengen, überhaupt irgendwie Geld zu verdienen in so einer Kreativbranche und muss sich seit Anfang an da sehr gut informieren, wie viel sollte ich bezahlt bekommen, wie kann ich das gut verhandeln, wie kann ich ein guter Künstler, aber auch Businessperson sein. Und ich glaube, man muss sich in der Kreativbranche speziell, also jetzt Filmgeschäft, einfach das suchen, was einem am meisten taugt. Können mehrere Sachen sein. In meinem Fall ist es Regie, Produktion und Kameraarbeit. Und das hört sich jetzt breit gefächert an, aber ich habe schon 13 Spielfilme gedreht und habe viel Erfahrung einfach in der Industrie gesammelt. Das ist jetzt mein erster großer Regie-Moment. Und ich habe mich da nie zum Beispiel drüber irgendwie zu verhudelt, das mal schnell zu machen. Ah, ich will jetzt Regie führen, ganz, weil das ist halt so typisch, ja. Ich will Regisseur werden. Und ich habe mir einfach Zeit gelassen und habe geschaut, wenn ein Thema kommt, wo ich wirklich der Beste bin, den ich mir vorstellen kann, dann mache ich es als Thema. Und das war halt der Fall bei GameStop. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Ratschläge, die ich weitergeben kann, Geduld zu haben, aber sich immer drum zu bemühen, Geld damit zu verdienen, in der Industrie aktiv zu bleiben und einfach gute Kontakte mit Leuten knüpfen, die verlässlich sind, die vertrauenswürdig sind und anderen Wert geben. Also ich versuche immer, Leuten zu helfen, ich versuche immer, Leuten was aufzuspielen und irgendwie deren Karrieren weiterzutreiben. Und das kommt dann manchmal wieder zurück, so karmamäßig, aber ich sehe das eher als nicht so eine Hand wäscht die andere, sondern du zeigst einfach den Leuten, dass du nützlich bist und irgendwann mal sagen die, ja, ich würde dir jetzt auch gerne mal helfen.
Wunderbar. Du, lieber Tobias, ich bin eigentlich am Ende mit meinen Fragen. Die Werdegang-Frage hast du ganz alternativ beantwortet. Das freut mich sehr. Du bist in Europa jetzt die 25-Jahr-Feier vom Index von Papa, der Naturaktienindex. Dann gibt's auch noch private Gründe und so weiter und so fort. Ich habe euch beide eingeladen, nachdem ich leider bei euren Feierlichkeiten nicht dabei sein konnte, auch wieder aus terminlichen Gründen. Es ist für mich eine wunderbare Sache, euch beide hintereinander hier gesendet zu haben. Ich freue mich sehr, werde bei Sky vielleicht nachhaken ein bisschen. Ich bin dort Abonnent fast der ersten Stunde, als es noch Premiere geheißen hat. Und ich möchte das einfach sehen. Ja? Und ich freue mich sehr auf Gaming Wall Street, auf deine weiteren Projekte und habe mich riesig gefreut, dich kennengelernt zu haben. Möchte mich bei der Gelegenheit bei den Hörerinnen und Hörern fürs Interesse bedanken. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Wohlfühler mit der Folge gehabt wie ich. Und
vielen Dank ja, an alle Zuhörer, die entweder in der Kunstbranche aktiv sind oder auch in der Aktienbranche. Ich würde sagen, genauso wie der Papa das schon erklärt hat, man kann mit dem eigenen Geld extrem viel umsetzen in der Welt. Einfach in die Sachen investieren, die sowohl finanziell Sinn machen, aber auch in Sachen Impact Sinn machen. Und ich habe das nie wirklich gecheckt, bis ich halt diese Serie gemacht habe, aber hoffentlich können die Zuhörer da ein bisschen mehr lernen als ich.
Also Social Impact Entertainment pur. Tschüss und Baba. Danke, Tobi.